von vorne. Hallo Peter.
Hallo Wiebke, schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist. Zum Zweiten, denn wir mussten vorhin kurz das Mikro austauschen, denn eins der Mikros hat irgendwie einen Dötsch weg. Und es liegt womöglich daran, dass wir so lange nicht miteinander gepodcastet haben. Peter.
Ja, das ist wirklich schade, dass jetzt so eine große Pause war. Den ganzen Sommer über haben wir uns nicht getroffen, wobei wir haben uns schon getroffen, aber wir haben keine neue Folge aufgenommen und wir haben uns manchmal über die Straße hinweg zugerufen, los, wir müssten mal wieder, aber dann sind wir irgendwie im Sommer versunken, aber Wiebke, es gab ja auch Gründe dafür und über diese Gründe wollen wir heute sprechen.
Ja.
Wir haben gedacht, wir haben innegehalten irgendwie im Sommer. Mhm. Und deswegen nicht gepodcastet und wie gesagt, es gab Gründe dafür. Über einige wollen wir heute sprechen, denn es gibt mindestens zwei
Gründe in
deinem Leben, die dein ganzes Leben verändern. Und ich freue mich schon sehr darüber, weil du wirst da uns heute etwas zu erzählen. Nämlich, was hast du gemacht? Zeig her.
Aber erstmal kurz innehalten und sagen, ihr seid natürlich bei Agnes trifft.
Ach so.
Dem Fädels-Podcast im Kölner Norden.
Genau.
Mit
Peter Otten, dem Pastoralreferenten von St. Agnes. Und mir gegenüber steht die wunderbare
Wiebke Ladwig. Ich wohne im Agnesviertel und wir sind einfach froh, dass wir wieder hier sind im Räumchen über der Orgel in der Agneskirche. Und schön, dass ihr dabei seid, wo auch immer ihr gerade seid. Wir stehen hier endlich mal wieder in Ruhe und es war in der Tat so, das Leben platzte schier aus allen Nähten in diesem Jahr, zumindest bei mir, in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Ich erzähle einfach die schönen Dinge jetzt.
Mhm.
Ich habe geheiratet.
Ja, Wiebke hat geheiratet. Genau, herrlich.
Ich bin jetzt eine sogenannte ehrbare Frau, wobei das, glaube ich, eine wirklich ganz altertümliche Auffassung ist. Es ist einfach so, nach über 20 Jahren haben der Mann und ich beschlossen, dass es jetzt irgendwie an der Zeit ist und wir einfach echt Lust darauf haben zu heiraten und wir haben es getan. Wir sind zum Standesamt gegangen und haben uns dort, trauen lassen.
Wie war's? Wie habt ihr gefeiert? Was hat die Standesbeamtin gesagt? Was gab zu trinken? Wie war das Wetter? Ich will alles wissen.
Oh, du willst alles wissen, okay. Es war wahnsinnig heiß. Wie es ja so oft war in diesem Sommer. Wir hatten eine ganz, ganz, ganz kleine Hochzeitsgesellschaft, weil wir gar keine große Lust auf ein Riesenfest hatten, denn irgendwie hat es uns beide ja so bewegt, dass wir uns auch irgendwie, es hätte uns irgendwie aufgelöst, wenn wir irgendwie was Großes gemacht hätten. Das heißt, wir sind mit unseren Trauzeugen und Trauzeuginnen dorthin gegangen, mit dem kleinsten Kreis der Familie, also mit, ich glaube, wir waren 10 oder 12 Menschen, die dann letztlich da waren. Wir hatten einen Standesbeamten und es hätte fast, hätte es keine Hochzeit gegeben.
Ach.
Ja.
Ach.
Ich habe nämlich, ich glaube, das ist auch wirklich das Privileg einer in Deutschland geborenen weißen Frau, dass ich selten meinen Personalausweis zeigen muss und auch einen recht, lässigen Umgang mit solchen Formularen und Unterlagen habe, weshalb mir völlig meine Aufmerksamkeit entgangen war, dass er längst abgelaufen war.
Ach, nein.
Es war aber auch so, dass auch die Standesbeamtin, bei der wir uns angemeldet hatten und die ja unsere Personalausweise in den Händen hatte, auch gar nicht geguckt hatte, ob der möglicherweise abgelaufen war. Er war nämlich auch zu dem Zeitpunkt schon abgelaufen.
Mhm.
Ja, der Zufall wollte es aber, dass der Standesbeamte, er hat einfach sich entgegen seinen Kollegen und Kolleginnen dazu entschlossen, diese Trauung durchzuführen. Wir konnten ihm glaubhaft versichern, dass ich auch wirklich nicht die Staatsbürgerschaft gewechselt habe. Darauf kommt es nämlich an. Ja. Es geht in der Tat darum, dass man diesen Personalausweis bei der Trauung braucht, um die Staatsbürgerschaft zu sichern. Nun ja, er hat es getan und ich bin auch sehr dankbar. Ich habe auch wirklich noch fast am selben Tag einen Termin vereinbart bei der Stadt Köln, um meinen Personalausweis zu erneuern und zu verlängern und bin inzwischen auch wieder gültig.
Oh, das hätte ich ja nicht überlebt. Also wenn am Tag noch sowas passiert, das ist ja furchtbar.
Ja, aber es hat auch diese ganze Angelegenheit ein bisschen aufgelockert. Er hat nämlich auch wirklich während der Trauung sich nicht nehmen lassen, auch immer mal wieder nette Spitzen einzubauen. Und insofern war es eine ganz heitere Angelegenheit.
Toll. Schön.
Und es war wirklich ein herrlicher Tag. Also wir waren dann noch hier im Agnesviertel bei Meister Lampe, der so freundlich war, unsere kleine Gesellschaft mit einem Mittagessen auszustatten. Haben also bestens gegessen. Wir haben dann hier noch bei unserer französischen Bäckerei hier noch kleine Törtchen am Nachmittag verspeist. Und dann sind wir in den Garten gefahren. Und der Garten, Peter, ist eigentlich die größte Veränderung in diesem Jahr bei mir und auch bei Arthur, denn wir sind jetzt, also wir sind ja unglaublich, wir sind jetzt verheiratet, wir sind dem ADFC beigetreten, also ne, dem Verband der deutschen RadfahrerInnen. Wir sind Schrebergärtner beziehungsweise Kleingärtner jetzt, wir haben nämlich seit Juni einen Kleingarten.
Ja.
Ja, und haben auch seitdem einen Webergrill.
Nein, wirklich?
Ja, einen kleinen, aber immerhin. Wo ich echt denke, oh ey, weißt du, letztes Jahr bin ich 50 geworden, jetzt sind irgendwie alle Dämme gebrochen. Und die Angst vor Spießigkeit ist irgendwie weg. Weil ich irgendwie seitdem denke, ach, wisst ihr was, ich mache das einfach jetzt so nicht mehr mit. Ich mache jetzt einfach das,
worauf ich Bock habe.
Worauf ich Lust habe, ja, genau. Und
ach, wie toll.
Vom Garten, also das war die Hochzeit, das war alles total schön. Auch ich hatte ein wunderschönes Kleid von einer kleinen Schneiderin, also einer großen Schneiderin mit einer kleinen Schneiderei in Nippes. Tantui, kann ich sehr empfehlen. Das war ganz wunderbar. Also es hatte alles so was sehr Persönliches und sehr Schönes. Also es war ein schönes Fest und wir freuen uns nach wie vor, dass wir es gemacht haben.
Ach, wie toll.
Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, ja.
Und genau, ich habe das mit dem Garten natürlich im Internet verfolgt, weil du ja dein Glück mit allen Menschen teilst und viele Geschichten schon erzählt hast mit den Fischen, die gerettet werden mussten, die aus dem Teich raus mussten und so weiter und so weiter. Und ich kann, glaube ich, mitreden bei all dem, was ihr da schon geerntet habt und so. Und ich freue mich jeden Tag, wenn ich Neuigkeiten sehe, aber damit die Hörerinnen und Hörer das auch nachvollziehen können. Das hat auch wirklich viel Zeit gekostet, glaube ich, in den letzten Wochen, oder?
Ja, also ich glaube, wir sind auch wirklich besessen von dem Garten. Ich hätte nie gedacht, dass mich das derart erfüllen würde. Also es war ohnehin ein Glück und eine Fügung, dass das mit diesem Garten geklappt hat. Dahinter steckt auch wirklich eine eher tragische Geschichte, ne, warum dieser Garten so plötzlich frei wurde und wir offenbar wirklich die Richtigen für den waren. Es musste wirklich wahnsinnig viel gemacht werden in diesem Garten, in jeder Kleingarten. Ich habe so interessante Wörter kennengelernt wie Bundeskleingartengesetz und Gartenverordnung und so etwas und zulässigen Laubengrößen und weiß der Himmel was. Also es musste wirklich viel in dem Garten gemacht werden, damit der den Normen, den Regeln für dieses Bundeskleingartengesetz wieder entspricht. Ganz interessantes Thema eigentlich, Kleingärten.
Also, könnten wir mal eine neue Folge drüber machen.
Ja, also da, weil da hängt so viel dran. Da hängt die ganze Geschichte dran, da hängt ein gesellschaftliches Gefüge und eine gesellschaftliche Vorstellung daran. Da hängt auch die Veränderung dran, die Kleingärten in ihrem Stellenwert eigentlich auch so im städtischen Grün in den Städten selbst inzwischen einnehmen. Da tut sich enorm viel. Also ich habe wirklich in diesen letzten Monaten eine Art, Blitzstudium gemacht in Sachen Kleingärten und auch Biogarten, Naturgarten. Aber es ist, ich finde es einfach auch wahnsinnig interessant. Mein Hirn saugt es dankbar auf und die Lernkurve ist gerade wirklich steil und hoch. Der Mount Everest ist wirklich ein kleiner Hügel dagegen. Ja, ich mache auch jetzt demnächst eine Ausbildung zur Fachberaterin für kleingärtnerische Nutzung und so weiter. Ja.
Ach, wie toll.
Weil auch die beiden, also die Vorständinnen haben auch kapiert sofort, die können wir brauchen. Die hat Lust und das hat sie.
Das war ja nicht, Es war ja zu erwarten, sage ich mal, dass sie sich auf jemanden wie dich stürzen, also jemand, der ein bisschen Hirn im Kopf hat, ja.
Ja, es ist aber auch einfach so, ich trete einfach beruflich auch gerade ein bisschen auf der Stelle. Ja, ich meine, das Schöne ist ja, dass ich seit März auch fester zum Team des Buchladens in Nippes gehöre. Aber ich merke auch, seitdem ich jetzt eben nicht mehr so die Workshops mache und die Vorträge, ne, so in Sachen Social Media und digitalem Storytelling und so, dass ich, es war eine Lücke entstanden und dieses ganze Gartenthema füllt diese Lücke mehr als aus. Mhm. Ja, und das ist sehr schön. Also ja, ich schreibe da viel auch viel ins Internet. Irgendwie muss es irgendwo raus. Ich schreibe aber auch ganz viel eigentlich jenseits des Internets und glaube, dass daraus auch einfach möglicherweise auch ein Buch entstehen könnte. Mhm. Der Kleingarten hat auch einen Instagram-Account seit einer Weile, Bad Kleingarten.
Ja, genau, habe ich schon
ja,
entdeckt.
Weil ja. er ja auch für uns diesen Erholungswert natürlich auch hat, wiewohl wir da irgendwie seit Juni geackert haben, wie wirklich wie die Wilden. Aber es ist etwas, was uns auch über die Hochzeit hinaus, es war wie ein Hochzeitsgeschenk, ein erweitertes, denn es geht uns beiden so und das ist so schön. Hm. Das ist nochmal so etwas, wir haben zusammen selten an so einem ein Projekt ist es nicht, sondern an einer Aufgabe zusammengearbeitet. Und ich bin doch einfach auch freudig überrascht, wie gut das geht.
Ja, und das ist, glaube ich, doch nochmal Menschen verbindet, ne? Also, ja.
Und auch festzustellen, dass wir ähnliche Vorstellungen haben, ne, wie was wir schön finden und wie ein Garten sein kann. Hm. Und es ist jetzt keiner von uns beiden jagt jetzt irgendwelchen bösen Unkräutern her oder muss ständig Rasen mähen oder sowas, sondern wir freuen uns einfach beide, wenn was wächst und wenn es kreucht und fleucht und fliegt und flattert. Und insofern passt das total.
Ja, und ich habe den Eindruck, wenn ich eure Posts verfolge und die Geschichten lese, es gibt wahnsinnig viel zu lernen. Also irgendwie, wie die Natur ist, wie sie wirkt, wie Pflanzen und Tiere voneinander abhängen. Und ich habe das Gefühl, dass euch nicht nur Spaß macht, sondern dass das wirklich auch eine Lebensaufgabe ist und irgendwie so wie so eine Art Expedition kommt mir das manchmal vor, wenn ich eure Fotos auf Instagram oder so, wenn ich da drauf gucke, ja.
Ja, es hängt auch ganz viel mit Themen zusammen, die wir ja auch hier im Podcast schon viel besprochen haben und viel miteinander uns ausgetauscht haben. So das Vertrauen. Mhm. In die Welt auch und in einen selbst, wenn man etwas tut, wenn man Selbstwirksamkeit fühlt, aber auch wie glückt das Gute in der Welt, wie glückt das, was in der Natur vorgeht, was braucht das, also so dieses Denken. Ich finde ganz viel in diesem Garten wieder, was wirklich dann auch so Lebensthemen sind.
Ja.
Und sowohl was das individuelle Leben angeht, aber eben auch so das gesellschaftliche Miteinander. Es gibt nicht ohne Grund gerade so Themen wie Permakultur, die eben nicht nur die Gartenkomponente mitbringen, sondern die eigentlich einen sozialen und gesamtgesellschaftlichen Entwurf wagen. Wo ich denke, wo wirklich viel drinsteckt, was unsere Welt auch in gewisser Weise heilen könnte.
Ja.
Ja.
Ist das denn auch so ein bisschen so im Kleingartenverein, sage ich mal, dass ihr da auf, ich sag jetzt mal blödes Wort, vielleicht Gleichgesinnte trifft? Ist das auch so ein Netzwerk? Ist das auch so ein Lernlabor vielleicht? Oder da ist das, wie ich mir das vielleicht auch früher vorgestellt habe, dass man so nebeneinander hergärtnert? Oder ist das, also verändert sich da gerade auch was? Ich frage auf dem Hintergrund, weil es sich natürlich auch weltpolitisch gerade viel Besorgniserregendes sozusagen vollzieht, Stichwort Demokratie, Labilität, sage ich mal, und so. Und ich ja ein enger Verfechter davon bin, Nachbarschaft zu pflegen, Menschen, die um einen herum leben, kennenzulernen, mit denen in Kontakt zu sein und sozusagen lokale Netzwerke zu gründen und zu gucken, was vor Ort eigentlich stabil laufen kann. Würdest du sagen, ist ein Kleingartenverein auch so etwas oder zumindest der, in dem ihr jetzt tätig seid?
Es kann so sein. Ich bin noch weit ab davon entfernt, das zu durchschauen. Mhm. Was ich mitbekomme in der unmittelbaren Umgebung, habe ich, glaube ich, das Gefühl, wir haben wirklich großes Glück, weil wir sind in einem schönen Teil des Dorfes gelandet, des Großdorfes, was diese Kleingartenanlage in Köln ist. Denn es ist die größte Kleingartenanlage in Köln mit fast 700 Gärten.
Ach krass.
Und da gibt es halt auch regelrechte Viertel, ne? Also die auch ein bisschen anders sind. Insofern, glaube ich, gibt es beides, ne? Also sowohl das Zurückgezogene für sich sein, als auch eben so die gelebte Nachbarschaft. Und Nachbarschaft, das Thema hatten wir auch schon mal, kann ja so und so sein.
Ja, ja, klar.
Insofern gibt es gerade viel Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nebeneinander und auch alle Haltungen dem Leben und dem Garten und der Gesellschaft gegenüber. Mhm. Sicherlich auch alle politischen Haltungen. Ne? Es gibt alle möglichen Kulturen und Hintergründe, die man dort findet. Also da trifft Gesellschaft als Mikrokosmos aufeinander und ich denke, es ist auch sehr unterschiedlich, ob man jetzt hier in Köln in einer Kleingartenanlage ist oder ich weiß gar nicht, jetzt im tiefsten Ostwestfalen oder
ja. Ne? Wo es sowas vielleicht auch gar nicht gibt, weil es da vielleicht auch nicht so dicht besiedelt ist oder so.
Ja, genau, wo also
die Privatgärten Freude hinterm Haus vielleicht auch noch mehr ausgeprägt sind als in so einer großen Stadt.
Ja, mag sein.
Ich gehe mit dem Hund. Ich weiß, eigentlich wollten wir gerade über den Kleingarten reden, aber bei mir drängt sich jetzt noch eine Frage aus, weil ich mit dem Hund manchmal durch diese Kleingartenanlage gehe in Nippes, also kurz hinter der engeren Kanalstraße. Und da komme ich an diesem Vereinshaus, glaube ich, oder Heim vorbei und da hängt in einem Schaukasten, sind die Namen der Vorstandsmitglieder und so weiter mit Fotos und dann gehe ich da vorbei und denke, wow, das sind ja alles junge Leute und dann denke ich, ist das ein Studentenverein, eigentlich dieser Kleingartenverein und die Frage brennt mir nämlich auf den Lippen. Ist das tatsächlich so, dass sich da gerade ein Generationswechsel vollzieht, weil ich auch in meinem Bekannten und also ich bin jetzt auch kein junger Mann mehr, aber ich kenne wahnsinnig viele junge Leute, die sich für den Garten interessieren. Ist das so?
Ja, da gibt es auf jeden Fall einen Generationswechsel, aber eben auch einen Mentalitätswechsel. Es kommen jetzt gerade ganz viele Themen in die Kleingärten, wie etwa Naturgärtnern, naturnahe Gärtnern. Es gibt seit Januar eine neue Gartenverordnung hier für Köln, wo auch so dieser naturnahe Aspekt, also Artenvielfalt erhalten, insektenfreundliche Gärten schaffen, raus mit allem, was in gewisser Weise so der Natur im Garten schadet. Das wird ja so stark eingegrenzt, lange nicht so weit, wie es eigentlich manche wollten. Ne? Also es gibt da eben immer noch verschiedene Strömungen, wie in der Politik, man muss halt Kompromisse finden. Aber da vollzieht sich ein großer Wechsel. Jetzt ist der Kleingarten, die Kleingartenanlage, die du meinst, doch da sehr fortschrittlich in der Hinsicht. Es gibt dort einen Mustergarten für Naturelemente im Garten, um das tierfreundlicher zu machen. Die haben einen Wissensgarten, wo es eben auch Wissensvermittlung stattfindet.
Toll.
Es gibt mehrere als Naturgarten ausgezeichnete Gärten in diesem Kleingarten, in der Flora. Also die sind da ganz weit vorne. Und das liegt sicherlich auch daran, dass sich da auf Vorstandsebene Leute getroffen haben, die da echt richtig Lust drauf haben. Ich sehe, dass sich bei uns im Kleingartenverein auch einiges formiert in der Hinsicht. Jetzt am Samstag findet beispielsweise ein Pflanzenfest statt, wo es eine lange Tafel gibt, wo sich Menschen dran setzen können, wo Stauden, Saatgut, alles Mögliche miteinander getauscht werden soll, wo der Nabu da ist zum Thema Wildpflanzen. Also da tut sich enorm viel, gefällt nicht jedem, ganz klar, wie das halt so ist, wenn sich etwas verändert. Aber das macht, erfüllt mich wirklich mit so, ich empfinde es unheimlich inspirierend und habe eben das Gefühl, da auch in demokratiesichernder Hinsicht in diesem Umfeld, in das ich da jetzt so reingewachsen bin, da ist ja plötzlich etwas möglich, was mir vorher fehlte. Also dass ich so das Gefühl habe, ich kann etwas bewirken. sowohl im Garten selbst, aber möglicherweise ja auch darüber hinaus. Hm. Also da gibt es jetzt auch, da kommt, wird auch was kommen, ne, das ist aber noch nicht spruchreif, wo ich dann auch einfach nochmal aktiver tätig sein kann.
Hm.
Und das eben in, auf einer Ebene, wo ich das Gefühl habe, da kann etwas entstehen, was auch in Köln oder so den Bürgern und Bürgerinnen zugute kommt.
Hm.
Es werden gerade sehr viele gute Orte geschaffen. Also man sieht es nicht immer sofort, aber gerade was so Gemeinschaftsgärten angeht oder eben auch an, nah an der Natur etwas zu machen, hm, ne, das finde ich wirklich ganz toll. Aber jetzt sprechen wir dann doch nur über Garten.
Ja,
Peter, du musst ja noch unbedingt
tut mir leid,
erzählen,
ich muss aber noch eine Frage, ja, habe ich jetzt noch.
Ja,
also das tut mir furchtbar leid, Wiebke, aber das ist so spannend, was du erzählst. Ja. Also was du erlebt hast, während wir getrennt waren quasi. Ja. Wenn jetzt so ein Pflanzenfest ist bei euch, ist das dann auch für die Öffentlichkeit offen? Also könnte ich jetzt auch dahin gehen und Pflanzen mitnehmen oder tauschen?
Ja.
Oder weil, weißt du, weil ich manchmal da immer, also früher oft dachte, das ist so auch ein bisschen privilegiert, wenn man so einen Schrebergarten hat, ja. Und manche leben in so einem Wohnturm und haben einen Nordbalkon, wo aber nur eine Bierkiste drauf passt. Und andere haben halt einen Garten, so. Und ich habe manchmal gedacht, das ist auch ein bisschen ungerecht. Wenn du aber jetzt erzählst, dass das schon auch, auch so einen öffentlichen Charakter hat, manches, was ihr da tut, dann finde ich das irgendwie interessant. Und das ist auch tatsächlich so, ja.
Ja. Also ich habe sowieso auch selber erst im letzten Jahr erfahren, dass ja die Kleingartenanlagen, also die gehören ja zum städtischen Grün,
hm,
und die sind halt offen. Das heißt, sie stehen den Kölner und Bürgern und Bürgerinnen offen, dort durchzuschlendern, durchzuspazieren, natürlich nicht in die Gärten reinzugehen, aber deswegen sollen etwa auch die Hecken nicht so hoch sein, damit sich keiner abschotten kann und damit man einen freien Blick hat, ne? Damit man sehen kann, was wird denn da angebaut? Was machen die denn da so? Wie sieht das denn da aus? Was ist das denn da für eine Pflanze?
Mhm.
Also, dass man auch teilhaben kann. Deswegen gibt es ja einfach eine ganz niedrige Pacht ja eigentlich auch. Also man pachtet ja das Gelände von der Stadt oder beziehungsweise von dem Verein, der
das quasi verwaltet. Ja,
ja, der das verwaltet und kauft das, was oben drauf steht. So funktioniert das. Also das ist wirklich ein ganz interessantes Thema. Und die Veranstaltungen, ne, die Wissensveranstaltungen oder so etwas wie so ein Pflanzenfest. Oder es gibt auch Kleingartenanlagen, die machen ein Erntedankfest jetzt oder sonstiges. Das steht wirklich auch allen offen. Also man kann daran teilhaben.
Ja.
Und es gibt halt wirklich Bestrebungen. Nicht jeder möchte ja unbedingt direkt so einen eigenen Garten mit 300-400 Quadratmetern. Mancher möchte vielleicht vor allem einfach gärtnern oder eben über das Gärtnern auch mit anderen in Kontakt kommen. Und da werden wirklich sukzessive auch von der Stadt Köln Möglichkeiten geschaffen und aber auch von Privatinitiativen, dass das möglich ist. Deswegen gibt es eben auch immer mehr diese Gemeinschaftsgärten.
Das finde ich persönlich ja total wichtig, weil ich glaube, dass, da wird es drauf ankommen in den nächsten Jahren, dass man diese Tunnel- und Blasenbildung, dass wir das irgendwie aufgebrochen bekommen. Und zwar so an möglichst vielen Orten, ob das jetzt die Kirche ist, ob das der Kleingarten ist, ob das die Hundeschule ist.
Ja.
So, und das, das macht mir gerade viel Mut, was du erzählst. Toll.
Ich meine, du hattest ja selber mal erzählt hier von eurer Zwiebelpflanzaktion, ne, wo ihr 1000 Tulpen und Narzissenzwiebeln in die Erde gebracht habt, also wo auch etwas zusammen entstand, wo man miteinander die Perspektive aufs nächste Frühjahr geschaffen hat.
Ja, und wir profitieren hier in der Agneskirche, also alle Hörerinnen und Hörer, die hier in der Nähe wohnen, geht mal demnächst um die Agneskirche herum, weil ihr lange nicht mehr da wart. Wir profitieren von der Pflanzentauschaktion, von diesem Nippeser Kleingarten, weil zwei aus unserer Initiative, die hier um die Kirche herum das alles ein bisschen pflegen, die kriegen regelmäßig Pflanzen zugesteckt aus dem Garten und sagen, ach, ihr seid doch da in der Kirche aktiv, ich habe noch dies und das. Und dann kommen die freitags mit einer Schubkarre und da sind dann irgendwelche Stauden, Farn oder sonst was drin. Also wir haben auch schon einen erklecklichen Teil von Nippes sozusagen um die Agneskirche, an der Agneskirche wieder angepflanzt. Und ich finde das total großartig. Übrigens, am nächsten Sonntag ist es wieder soweit. Da wollen wir wieder, also freitags die Beete vorbereiten und am Sonntag Mittag pflanzen wir dann nochmal einige hundert Tulpen mit den Kindern. Das wäre aber noch mehr. Also wir wollen nochmal zwei große Rundbeete anpflanzen, dass das nächstes Jahr also noch weitergeht mit diesen großen Rundbeten. Mhm. Und wir haben noch einiges vor. Ja,
ja, wunderbar. Das ist echt schön. Also es bringt halt Menschen zusammen.
Ja, voll.
Ja, und dann hast du in der Schule gesagt, weil ihr wart auch neulich nochmal mit Greta an der See.
Ja.
Ich will jetzt mal auf dich hinlenken.
Ja,
ja, wir sprechen jetzt so viel über das Thema Garten. Das können wir vielleicht auch ein anderes Mal noch vertiefen.
Nein, ich, genau, wir waren jetzt vor ein paar Tagen nochmal mit der Hundeschule im Urlaub. Manche Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht nicht, die uns nicht so regelmäßig hören. Ich habe ja einen Hund, meine Frau und ich haben einen Hund. Und dieser Hund spielt bei mir in der Arbeit ja eine gewisse Rolle, die Greta. Ich nehme sie mit in den Gottesdienst. Sie ist so wie eine Art Seelsorgehund für mich geworden. Und genau, und wir haben dieses Jahr nochmal eine Fortbildung gemacht. Und das ist auch so was ganz Tolles eigentlich, weil das die Hundeschule, die Jeanette, dass sie das anbietet. Nämlich sie fährt an einen bestimmten Ort in Holland und nimmt 6, 7 Hunde mit oder lädt Hunde ein mit ihren Menschen. Und dann hat man 5 Tage Zeit, nochmal ganz konzentriert mit dem Hund Dinge zu üben. Und die macht das ganz basisdemokratisch. Sie schickt eine lange Excel-Liste rum mit so Themen, die möglich wären. Dann kreuzt du das an. Und dann gestaltet sie daraus einen Stundenplan. Und jeden Tag gibt es vormittags und nachmittags 2,5 bis 3 Stunden Unterricht am Strand oder in dem Ferienhaus im Garten, Theorie und Praxis. Und wir haben ganz wunderbare Sachen gelernt, Schnitzeljagd mit dem Hund. Wir haben uns nochmal sehr mit Fährtensuchen beschäftigt, Mantrailing, also Greta hat Menschen gesucht, die sich versteckt haben und dann beim Verstecken sozusagen automatisch eine Fährte hinterlegen. Und das haben wir geübt. Dann natürlich auch nochmal der Sozialkontakt mit Hunden, von denen man halt weiß, die sind alle gut erzogen, die beißen einem nicht die Ohren ab oder so. Das ist irgendwie alles auch nochmal wichtig und schön. Denn ich habe im Moment den Ehrgeiz, dass die Greta, also mein Hund, unser Hund, ich möchte den noch mehr im Gottesdienst einbauen. Ich hatte jetzt heute Morgen nochmal Schulgottesdienst, da war die Greta dabei. Am vergangenen Sonntag hatten wir den großen Tiergottesdienst mit 40, 50 Hunden in der Kirche. Da war die Greta auch dabei, hat eine kleine Rolle gespielt. Und ich merke, das ist so mein Innehalten in diesem Jahr nochmal gewesen. Das Thema Tiere ist für mich ja kein ganz neues Thema. Aber der Sommer war für mich nochmal sehr mit dem Thema Tiere besetzt. Wir waren ja mit unserem Pferd in Urlaub und an einem wunderschönen Ort, wo es auch wiederum andere Tiere gab. Und ich habe das wahnsinnig genossen, Zeit mit den Tieren zu verbringen. Und ich merke...
Was macht es denn mit dir? Also welche Wirkung hat es auf dich, wenn du mit von Tieren umgeben bist?
Mich entspannt es, mich erfreut es, weil ich viele Bücher gelesen habe über Tiere und Theologie der Tiere und so. Und mich hat jetzt am Sonntag eine Journalistin gefragt, die beim Tiergottesdienst auch gefilmt hat, was ist denn Seelsorge mit den Tieren und was ist das Besondere daran? Und ich habe geantwortet, das Besondere ist daran, dass sich Seelen verbinden. Also ich bin ja davon überzeugt, dass Menschen beseelt sind, Tiere aber auch. Also ich sage jetzt nicht, ich bin davon weggekommen, dass ich sage, Menschen haben eine Seele, sondern ich sage, Menschen sind beseelt, weil sie vom Lebendigen, weil sie das Lebendige ausdrücken mit ihrer ganzen Existenz. Und das machen Tiere auch. Und ich finde, das höchste Glück für mich ist, wenn sich das verbindet. Also wenn sich das Beseelte der Tiere mit dem Beseelten des Menschen verbindet. So. Und da war irgendwie der Sommer, ich weiß auch nicht warum, es gab so viele Gelegenheiten, wo mir das nochmal sehr deutlich geworden ist, was einfach gut gelungen ist. Und ich finde, in so einer Hundeschule, wenn du mit Menschen zusammen bist, die einen Hund haben und die das auch sehr ernst nehmen, also die viel über den Hund wissen wollen, die viel über Lerntheorie wissen wollen, die wirklich wissen wollen, wie lernt der Hund, wie kann ich ihm was beibringen, wie kann ich ihm etwas abtrainieren, wie kann ich die Bindung stärken. Das ist auch sowas Schönes, mit Menschen zusammen zu sein, die die da auch eine Leidenschaft teilen und wo du merkst, dass das ist ein Segen für sie selber, das ist ein Segen für die Familie und einfach eine gesegnete Zeit. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Und vielleicht ist das so ein bisschen ähnlich, wie du das im Kleingarten erlebst, weil das auch was Stabilisierendes hat. Ja. Weil das was Stabilisierendes hat. Und du weißt, es gibt Menschen, die teilen mit dir diese Leidenschaft, und es gibt Menschen, denen tut das einfach gut. Und sie sind dadurch stabiler und glücklicher und so. Und das ist mir nochmal sehr bewusst geworden.
Ja. Wenn du das so erzählst, denke ich auch, liefen so meine Gedanken mit, was macht es mit mir? Ich meine, wir hatten ja auch mal eine Folge über Tiere gemacht. Ja. Ich dachte gerade, als du das so sagst, verschiedene Tiere. Also das eigene Wollen nicht mehr in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das mal beiseite zu schieben und die Begegnung zuzulassen, ohne dass man, ich meine, ich weiß, diese Sachen, die ihr trainiert an der Hundeschule, das ist ja eine sehr, ich sehe ja nur die Bilder, ich sehe, wie das passiert, ne, wenn ich dich und Greta sehe, das ist ja was sehr, ein Miteinander.
Ja.
Ne? Also das klingt ja manchmal so, man kennt das ja von früher, wie so Erziehung halt war, ne? Einer sagt was, der andere gehorcht. Und in dem Fall habe ich immer das Gefühl, das ist so ein spielerischer Austausch und man vertraut sich gegenseitig.
Man respektiert sich auch. Ja. Also das geht, sagen wir mal, das funktioniert nur dann, wenn du das Tier respektierst und das Tier dich auch als Mensch respektiert. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel, was Menschen, die keinen Hund haben, aber Kinder wahrscheinlich auch aus ihrer Erziehungsarbeit kennen. Also die Janette hat uns beigebracht, immer mit was Schönem aufhören. Also man neigt ja dazu, jetzt soll der Hund, weiß ich nicht, nehmen wir mal das Beispiel, longieren. Du hast einen Kreis aufgebaut und der Hund soll irgendwie links und rechts in dem großen Kreis um diese Hütchen laufen mit deiner Körpersprache, lenkst du den nach links und nach rechts. Und dann denkst du, ja, jetzt noch diesen Halbkreis und jetzt nochmal einen Dreiviertelkreis. Und dann hat der Hund das super gemacht und denkst du, ja, und jetzt mache ich nochmal den ganzen Kreis. Und prompt geht es schief. Und die Janette zum Beispiel legt sehr viel Wert darauf, dass sie sagt, nein, achtet darauf, dass es mit einem positiven Erlebnis für den Menschen und für den Hund vor allen Dingen endet. Und das zu akzeptieren, das ist erstmal schwer, weil dann kommt man oft der Überehrgeiz, dass du denkst, ey, wir haben doch den tollsten Hund der Welt und natürlich kann er in einer halben Stunde hier die beiden Kreise mit geschlossenen Augen, wird er die Kreise umlaufen, von wenn es sein muss, rückwärts, ja, weil es ist ja ein toller Hund. Und du merkst dann halt, dass ein Hund eine begrenzte Aufmerksamkeit hat. Und das Schöne daran ist, dass wenn du das rauskriegst, wenn du sie lesen kannst und auf einmal merkst, nein, der Hund ist überfordert. Und jetzt muss ich Schluss machen. Und jetzt mache ich lieber nochmal eine ganz einfache Übung, die der Hund auf jeden Fall kann, und dann ist Feierabend. So, und in dem Moment, wo du das erkennst, da gehst du doch auch anders in die Welt. Also das ist das Beglückende daran. Ja. Und
man nimmt so viel mit, ne? Also das anders habe ich da mit Pferden auch nicht erlebt. Ja. Dass das ganz wichtig ist. Und das hat mich auch immer gestört, dass es da manchmal immer noch so, ne, gerade wenn man irgendwie im Reitunterricht oder sowas ist, es hieß, so und jetzt nochmal und das noch, weil es läuft ja gerade so gut. Und ich nur dachte, nee, aber jetzt höre ich auf. Ja. Ne? Ich gebe dem Tier jetzt seine Pause, ich gebe mir die Pause, wir sind froh miteinander und machen vielleicht noch was anderes, ne?
Ja.
Und haben vielleicht mehr Zeit, um die Ohren zu kraulen oder wie auch immer, ne?
Also,
oder
genau,
etwas anderes zu
so
machen.
So ist es, so ist es.
Und nicht dieses Beharren auf Leistung.
Genau.
Wir wissen ja eigentlich alle, und das finde ich, kann man sehr gut in den Alltag mitnehmen, wie es hat uns ja an den Punkt gebracht, an dem die Gesellschaft und die Menschheit gerade steht. Also es führt zu nichts Gutem. Mhm. Alle rennen irgendwie immer noch aufgescheuchter durch die Gegend, haben noch mehr das Gefühl, nicht genug zu bringen und nicht genug zu sein, anstatt einfach zu sagen, so ist gut, es ist genug. Ne? Also wir sind genug und müssen nicht immer noch mehr leisten und immer noch mehr machen, sondern eher mit weniger zufrieden sein. Ich meine, das klingt immer nach so fiesem Verzicht oder weiß der Himmel was. Es ist so übel besetzt. Dabei ist es was Gutes. Man tut sich selber was Gutes da.
Genau. Ja. Genau. Und ein großes Glück liegt wirklich darin, im Hund das Lebewesen zu entdecken.
Ja.
So, das ist ein Mensch, also ich sag schon ein Mensch, also dass es ein Lebewesen ist mit Leib und Seele und Gefühlen, mit Freude und mit allen Emotionen, die ich habe zum Beispiel heute im Gottesdienst den Kindern auch erklärt, wann ist der Hund überfordert. Ja, die Kinder stürmen dann natürlich an, alle wollen ihn streicheln und dann habe ich gesehen, ist euch aufgefallen, der Hund hat gerade gegähnt. Warum hat er gegähnt? Und dann haben die gesagt, weil er müde ist. Und dann sage ich, nein, weil wir sind ja gerade erst aufgestanden, richtig müde kann er eigentlich noch nicht sein. Der Hund ist überfordert. Und wenn er einen Hund überfordert ist, dann gähnt er und so. Und das fanden die Kinder natürlich interessant. Mhm. Und ich finde das auch interessant. Ich wusste es halt vor 5 Jahren noch nicht. Und jetzt weiß ich das und das verändert halt viel. Ja, wenn du halt gelernt hast, wie Tiere reagieren und wie sie interagieren. Ja. Also ein ganz großes Glück.
Ja, also ja. Es fördert mehr so Verständnis. Also ich habe das Gefühl, wir sind beide aus dieser Phase des Innehaltens mit mehr Verständnis für die Welt nochmal rausgegangen, möglicherweise.
Ja. Darf ich noch ein Innehalten-Erlebnis erzählen?
Bitte, unbedingt.
Ich war im Gefängnis. Ja. Also nicht, weil ich was geklaut habe, sondern weil ich die Arbeit der Seelsorge im Gefängnis kennenlernen wollte. Ja. Und ich bin vor ein paar Wochen, habe ich einen Kollegen begleitet, eine Woche. Und das ist etwas, das hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Und da könnten wir vielleicht irgendwann mal eine Folge drüber machen. Also wenn dich das interessiert, über
das
Gefängnis.
Interessiert mich, ja.
Weil ich so gemerkt habe, sagen wir mal, die Lebenswelt Gefängnis ist ja etwas, was aus dem Alltagsleben der Gesellschaft völlig ausgegrenzt oder ausgeschlossen ist. Also ich wusste gar nichts vom Gefängnis. Ich wusste nicht, wie das funktioniert. Ich wusste nicht, wie das da drin aussieht. Ja. Und ich war halt in Siegburg im Gefängnis. Und wenn du nicht weißt, dass das ein Gefängnis ist, dann findest du das auch gar nicht. Ja, also die Bushaltestelle vor dem Gefängnis heißt Kaserne. Habe ich mich totgelacht, ja.
Mhm.
So, und du siehst erstmal von außen überhaupt nicht, dass das ein Gefängnis ist. Aber du musst nur durch die Tür gehen, dann bist du wie Harry Potter auf diesem Bahnhof, 3/4 oder wie das hieß, bist du in einer total anderen Welt. Und ich sag mal, du bist in einer Welt, die aus Angst und Misstrauen aufgebaut ist. Also in einer Welt, wo Angst und Misstrauen zu Stein geworden ist. Und in einer Welt, die ganz krass wieder unterscheidet. Die da und wir, ja? Schwarz und weiß. Gut und böse. Und was ich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende nicht mehr vergessen werde, ist dieses Türenklappern und dieses Schloss, Tür aufschließen, Tür zuschließen. Also dieses Geräusch, was das macht. Also es sind halt so alte Eisenschlüssel, ja. Und jeder hat halt diesen Riesenschlüssel. Und ob du jetzt aufs Klo gehst, ob du in dein Büro gehst, ob du in die Kirche gehst, ob du in die Zellen gehst, da überall machst du eine Tür auf, gehst rein, machst die Tür wieder zu und schließt ab. Und allein das, dass du halt in einem System bist, wo alles abgeschlossen ist, das hat mich nachhaltig beeindruckt.
Ja, das glaube ich. Da lass uns gerne mal ausführlicher drüber sprechen.
Das hat mich nachhaltig beeindruckt, genau. Also ich habe heute noch einen Text geschrieben für Public Forum, wo ich geschrieben habe, also mich hat das beeindruckt und ich habe diesem Ort einen Hund gewünscht. Ich habe versucht, den Hund mitzunehmen, was aber nicht funktioniert hat. Und ich habe dann im Geist aber oft gedacht, ich mache jetzt mal die Augen zu und dann stelle ich mir vor, die Greta würde hier mitlaufen. Und mir war klar, die Greta würde diesen ganzen Ort verändern, ja. Weil sie halt etwas mitbrächte in diesen Palast aus Angst und Misstrauen, wie ich es genannt habe, was es da einfach nicht gibt. Oder was es da schon gibt, aber was halt abgeschlossen ist hinter Türen. Und ich bin extrem dankbar für diese Erfahrung. Also das war erschütternd am Anfang, aber im Nachhinein bin ich extrem dankbar, dass ich das mal gemacht habe.
Ja, also es ist wirklich bemerkenswert, denn du hast völlig recht, die Welt von Gefängnissen die Existenz von Gefängnissen, wenn man nicht direkt nebenan wohnt oder wenn man in irgendeiner Form, ne, selbst involviert ist, in das System Gefängnis, begegnet einem Gefängnis ja mehr so fiktiv.
Ja, im Tatort.
Ja.
Ne?
Krimis, ne, Filme. Aber das ist Dokumentationen vielleicht noch, aber die finden dann meistens irgendwo anders statt. Ne? Hm. Aber ich überlege auch gerade mal ganz scharf, selbst in Büchern kommt das eigentlich kaum vor. Ich meine, es sei denn, es ist ein Krimi. Ne? Aber jetzt ist es ja nicht immer ein Krimi, was sich mit Gefängnis abspielt.
Und selbst im Gefängnis gibt es einen Tag der offenen Tür. Also da musste ich doch sehr lachen.
Okay.
Aus einem anderen Grund, den ich dann vielleicht mal erzählen werde, wenn wir tatsächlich mal eine Folge über das Gefängnis machen, musste ich da wirklich sehr lachen. Und aber trotzdem, ich kann jedem von euch nur empfehlen, wenn das da, wo ihr wohnt, wenn es da auch ein Gefängnis gibt und in der Nähe gibt und ihr Lust habt, also Lust, das hört sich blöd an, aber Interesse. Wenn ihr Interesse habt, da mal reinzugucken, dann nehmt mal mit denen Kontakt auf, also gerne auch mal mit dem Seelsorger oder der Seelsorgerin, das sind oft gute Einfallstore, und geht da mal rein und guckt euch das an, weil das hat auch etwas mit uns zu tun, das ist mir auch klar geworden. Mhm. Das hat auch etwas damit zu tun, dieses Gefängnis, wie wir leben, und aber dazu vielleicht mal irgendwann, aber das war für mich auch eine krasse Innehaltewoche, das kann ich ja sagen.
Ja, das glaube ich. Also ich weiß wohl, dass du eben auch mehrere Beiträge darüber geschrieben hast. Das hatte ich ja sehr wohl verfolgt. Aber es ist immer noch was anderes, wenn du davon erzählst. Ne? Auch mit dem Schließen, mit dem Geräusch von dem Verschließen der Tür. Ja, also ihr merkt, ne, wirklich ein, es waren reiche Monate, die uns, glaube ich, noch mal anders in die Welt entlassen haben, als wir noch vor unserer Pause
reingegangen waren. Sind.
Ja.
Ja.
Und insofern ist so ein Rekapitulieren sehr schön. Wir hatten uns halt entschieden, heute kein spezielles Thema zu machen, wobei ich finde, es hat eben was von diesem Innehalten.
Mhm.
Und dieses Innehalten folgt auch, was so unseren Podcast angeht. Denn ich glaube, wir haben beide Lust. Wir haben ja im März 2020 begonnen mit dem Podcast. Also seit 3,5 Jahren gibt es jetzt Agnes trifft. Und wir möchten was verändern. Und dazu werden wir uns noch verabreden und einfach mal gucken, wie wir vielleicht was verändern, was die Struktur angeht, was vielleicht auch den Rhythmus angeht.
Genau.
Ne? Denn wir haben nach wie vor Lust zu sprechen miteinander. Wir haben vielleicht auch da draußen noch Lust, uns zuzuhören.
Mhm.
Ein bisschen ortslos ist Agnes trifft momentan. Also ich habe ja meinen Twitter-Account gelöscht und merke auch, es ist kein Umfeld mehr, in dem ich mich wirklich bewegen möchte.
Ja.
Es gibt noch kein echtes Pendant. Ich meine, ich hab's mir ja beim Rüsseltier, beim Mastodon sehr bequem und gemütlich gemacht. Ne? Mhm. Weiß aber, obwohl ich ist gut, es gibt da auch eine tolle Podcast-Umgebung, ne, wo es also ginge. Wir müssen dann noch einen Ort finden. Also Podigy bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Ihr könnt uns auch beide nach wie vor da, wo ihr uns auch findet, ansprechen.
Vielleicht können wir in die Shownotes mal unsere Kontakte reintun.
Ja.
Also E-Mail-Adressen oder so, inwieweit du oder ich das, also mir ist, inwieweit wir das möchten, genau. Und dann schaut ihr einfach in die Shownotes und dann könnt ihr uns erreichen. Und wir sind nämlich neugierig, auch auf eure Ideen, würde ich sagen. Also wenn ihr denkt, es gibt da ein Thema, mit dem sollten die sich mal beschäftigen, darüber sollten sie mal quatschen. Wenn ihr eine Idee habt, eine Anregung für das, was ihr euch von uns mal wünscht, dann scheut euch nicht, uns zu kontaktieren, eine Mail zu schreiben oder uns anzurufen oder uns einfach auf der Straße anzuquatschen. Genau.
Ich glaube, es funktioniert fast andersrum. Wir haben ja auch eine Riesenliste mit Themen, muss man sagen, die wir nochmal durchackern müssen. Dass es, glaube ich, so geht, wir sprechen über etwas und Menschen denken sich was dazu. Also da würde ich sagen, schreibt uns gerne, worüber ihr so nachgedacht habt selber. Vielleicht ist euch Vielleicht ist euch auch in den letzten Wochen und Monaten hat euch auch etwas bewegt, was so keinen Ort hat.
Mhm.
Und wir teilen euch ja hier unsere Gedanken mit, was uns bewegt, was wir denken, was wir fühlen, woran uns etwas erinnert, wo wir uns treffen, auf welcher Ebene, schreibt es uns gern. Mhm. Also das muss gar nichts Konstruktives im eigentlichen Sinne sein, sondern wenn ihr was loswerden möchtet und ihr euch ja über etwas nachgedacht habt, auch während wir gesprochen haben, und das braucht irgendwie einen Ort. Also ihr könnt uns das gerne schicken.
Genau.
Ja.
Ja, das war unser Innehalten-Folge. Wir sind beide wieder aufgetaucht. Ich fand es total schön, als ob wir nie aufgehört hätten. Und das ist ja eine Motivation pur, um da einfach auch weiterzumachen.
Unbedingt, unbedingt.
Ja.
Das machen wir.
Also, ihr werdet uns nicht los, es sei denn, ihr schmeißt euren Computer aus dem Fenster oder schneidet das Internet in zwei Teile. Das könnt ihr euch überlegen. Ratsam ist es nicht. Mhm. Wir machen weiter und ihr werdet uns finden, wenn ihr uns finden wollt. In diesem Sinne.
Bis bald.
Macht's gut.